Hallo, herzlich in willkommen in der Twilight Zone, wollte ich sagen. Nein, herzlich willkommen in Data seinem Hals. Ich bin Felo und heute zum ersten Mal seit langem bin ich nicht mehr alleine hier. Ich habe sehr viele Solo-Aufnahmen gemacht und heute geht über die neuen Episoden von Star Trek Strange New Worlds in letzter Zeit. Heute geht es nicht um Star Trek und ich bin, wie gesagt, nicht alleine. Ich habe zwei liebe Gäste und Gästinnen hier. Da ist einmal die gute Tanja. Hallo Tanja.
Hallo Felo.
Schön, dass du wieder da bist.
Ja, ich freue mich auch.
Sehr und dann schön. Ist da der Frank in letzter Zeit auch häufiger und auch wieder dabei. Hallo Frank.
Hallo Felo.
Wie geht's euch? Habt ihr schöne Zeit gehabt in diesem Sommer?
Ja.
Ich habe diesmal nicht mal auf jemanden Besonderen geschaut und ihr seid zu höflich, um euch vorzudrängeln. Und ich vergesse, dass man das nicht sieht, auf wen ich blicke in dem Videochat.
Genau. Ja, Tanja. Man guckt auf einen Bildschirm, aber naja.
Ganz schlimm.
Ja, es geht gut, genau. Ja, der Sommer ist jetzt gefühlt schon wieder richtig vorbei. Ne? Es wird herbstlich und ja. Wieder eine neue Zeit, die anbricht. Ich finde es ja auch immer schön, wenn der Sommer so ausklingt.
Ja, er kann tatsächlich, in den letzten Jahren ist es so, der Sommer kann für mich immer noch ein bisschen länger dauern. Ich bin weniger hitzeempfindlich im negativen Sinn, sondern mehr hitzeempfänglich geworden und freue mich, okay, wenn ein Sommer lange dauert, auch wenn das für viele eher unangenehm ist und Trockenzeiten eher große Probleme verursachen. Mir tut das immer ein bisschen besser, wenn es heiß ist, als wenn es kalt ist. Deswegen finde ich es immer schade, wenn der Herbst kommt, so sehr ich mich früher auf den Herbst gefreut habe.
Ja, bei mir ist es noch so. Ich freue mich auch für die Natur, den Regen, den wir gerade kriegen. Und ich musste im Sommer tatsächlich auch einige Male draußen in der prallen Sonne arbeiten. Das finde ich mal ganz undankbar und deswegen bin ich ganz froh, wenn es dann wieder kühler wird.
Ja, das ist bei mir auch so ein Problem. Die Sonne vertrage ich nämlich nach wie vor nicht besonders gut. Nichts ist perfekt. Es
hat ja viel zu viel geregnet im Sommer sowieso. Aber wir hatten ja auch Glück an den Tagen, an denen wir was vorhatten. Besonders am letzten Wochenende, da war ich Riesenradfahren und bin am Rhein spazieren gegangen und war toll essen. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Und Felo war auch dabei,
ja,
sowas.
Schau, sowas.
Das war ein toller Freitag, ja.
Ja, schau einer an, da war ich auch mal wieder in Köln. Es war wirklich toll. Es ist ein Riesenrad, das da am Schokoladenmuseum stand. Ich bin da zwar vorher schon mal mitgefahren, da stand es im Norden von Köln am Rhein, beim Zoo. Aber am Schokoladenmuseum war ich noch nie drin. Und es ist dann gleich mal ein anderer Ausblick. Ich bin ja seit meiner Kindheit ein begeisterter Riesenradfahrer und es ist erstaunlich, dass ich dieses Kölner Riesenrad erst jetzt das zweite Mal betreten habe.
Aber ich fand das hinterher. Ich habe hinterher auf die Uhr geguckt und dachte, das kann doch nicht sein. Wir haben tatsächlich 7 Stunden durchgehend gequatscht. Ja. Die Zeit ging relativ schnell rum.
Wie in einem guten Podcast.
Ja.
Ja, die Zeit geht schnell rum. Das könnte man jetzt heute, das können wir als Überleitung nehmen. Es geht heute um Zeit. Zeitreisen kann man vielleicht auch im weitesten gehenden Sinne sagen. Zeitreisen sind ja ein beliebtes Science-Fiction-Motiv, haben wir auch schon häufiger hier besprochen. Was in dem Film, den wir heute besprechen, der Fall ist, ist eher ein, ja, nicht Zeitportal, ein Zeitfenster in gewisser Weise, das nicht weit in die Zeit, in die Zukunft, respektive Vergangenheit hineinreicht, sondern nur 2 Minuten. 2 Minuten, denkt man, sind nicht viel, da kann trotzdem eine Menge passieren. Und das hat der Film Beyond the Infinite 2 Minutes auf, das ist der englische Titel, der allerdings auch in der deutschen Synchronversion der Titel ist. Ich bin eigentlich ganz froh, dass sie da jetzt nicht irgendeinen deutschen Untertitel drunter geschrieben haben. Des japanischen Films, und jetzt versuche ich es mal vorzulesen, verzeiht mir, wenn ich das
ich
falsch
betone. Ich bin froh, dass du es machst.
Ja,
Droste no hate de Bokura. Mit,
aha, natürlich.
Ich hoffe, ich habe das halbwegs richtig ausgesprochen. Ich habe vorher mal gegoogelt, dann kam die blöde KI-Antwort und die war definitiv nicht richtig. Denn es schreibt sich so: Dorosute no hate de Bokura. Bei Noirté de Bokura bin ich mir nicht sicher, ob ich es richtig ausgesprochen habe, denn im Japanischen, das ist eine Silbensprache, werden häufig mal Vokale weggelassen, sodass dann, also, dass zwei Konsonanten zusammenstehen können. Das Wort Dorosute wird allerdings mit ziemlicher Sicherheit wie Droste ausgesprochen. Denn darum geht es in dem Film, um den sogenannten Droste-Effekt. Das ist ein Bild im Bild im Bild im Bild im Bild, benannt nach einer Kakao-Werbung. Das kommt auch im Film vor. Und ich habe mir die Stelle im Film, den wir da uns angeschaut haben, auch nochmal auf Japanisch angeschaut, um das zu hören. Wie sprechen sie es aus? Und sie sprechen es nicht Dorosute aus, sondern sie sprechen das Droste aus. Das heißt, da werden Vokale weggelassen. Und die blöde KI hat die Aussprache besonders, jeden einzelnen Vokal besonders betont vorgeschlagen. Also KI-Antworten, das Übliche wieder mal.
Ist ja fast ein bisschen angenehm, dass die nicht alles können noch.
Noch lange nicht alles. Der Film ist von 2020, das ist ein kleiner Independent-Film. Der Regisseur ist Junta Yamaguchi, der Autor Makoto Ueda, und das ist eine Schauspielgruppe, die auch in anderen Produktionen zusammen auftritt. Frank und ich haben von denen auch neulich noch einen anderen Film gesehen, bei denen diese 2-Minuten-Zeitreise, die hier tatsächlich Motiv ist. Hier haben wir das 2-Minuten-Zeitfenster, und in River the Time Loop Hotel, der ein paar Jahre später dann rauskam, geht es um eine 2-Minuten-Zeitschleife. Das ist das gleiche Team. Das heißt, man erkennt die Schauspieler und Schauspielerinnen wieder. Und das Ganze spielt in einem japanischen Gebirgsdorf, in einem Hotel. Also wunderschöne Location, ganz fantastisch. Und dort passiert etwas, alle 2 Minuten wird die Zeit zurückgesprungen. Also quasi täglich grüßt das Murmeltier, nur nicht ein voller Tag, sondern immer nur 2 Minuten. Und die Personen in diesem Dorf, nicht nur in diesem Hotel, sondern in diesem ganzen Ort, erleben das alle bewusst mit. Die sitzen alle in dieser Zeitschleife fest und wissen das auch. Und man denkt dann auch da, was kann man da groß erzählen, wenn sich alle 2 Minuten das wiederholt? Und es ist fantastisch, was die da für eine Geschichte aufgebaut haben, was da für irre.
Es ist lustig, es ist spannend, ja. Es ist, am Anfang denkt man tatsächlich, wie du schon sagst, 2 Minuten Zeitschleife, das ist so ein bisschen hektisch, wo sollen die denn da hinlaufen in diesen 2 Minuten, aber es ist der Hammer. Besonders, weil der, wie du sagst, der Ort auch unheimlich schön ist und man ständig denkt, oh, da müsste ich Urlaub machen.
Ja, das ist tatsächlich so, da denke ich mal, in dem Hotel würde ich gerne Urlaub machen, in dem Ort, und dann ein bisschen da durch die Berge wandern und einfach nur diese Straße rauf und runter gehen oder diesen Fluss hinter dem Hotel. Es ist unglaublich schön.
Aber du kommst da nicht weit in 2 Minuten.
Nee, man ist immer wieder, nach 2 Minuten ist man immer wieder da, wo man angefangen hat. Und was sie da schon an Verwicklungen und Plottwists eingebaut haben in diese 2 Minuten Zeitschleife, der Film geht ja dann auch irgendwie 1,5 Stunden, boah, da habe ich auch am Schluss gedacht, das hätte ich nie erwartet. Am Anfang dachte ich, na, das wird zäh. Und dann, ja. Also,
ja, voll spannend.
Der Film steht bei mir auch schon, auch noch hier auf der Liste für den Podcast. Und heute haben wir eben den Film Beyond the Infinite 2 Minutes, der auch in einer ähnlich kleinen Location, in einer noch sehr viel kleineren Location, also da ist nicht nur die Zeitreise von 2 Minuten zeitlich sehr eingeschränkt, sondern auch der Ort sehr eingeschränkt, denn es spielt alles in einem kleinen Coffeeshop, in einem kleinen Café in Kyoto, und man sieht einmal kurz die Straße draußen und dann spielt alles in diesem Gebäude, in dem Café und in den Stockwerken, in 2 Wohnungen in den Stockwerken darüber, einmal in der Wohnung des Kaffeehausbesitzers im 1. Stock und dann noch, da kommen wir später dazu, in einer Wohnung, glaube ich, 2, 3 Stockwerke darüber. Und dieses kleine Kammerspiel, das ist schon ziemlich verrückt, wie sich das entwickelt, in auch gerade mal 71 Minuten. Frank, du wolltest uns was zu dem Inhalt sagen.
Und ja, ich versuche mal, es wird nachher alles sehr verwirrend und durcheinander. Ich habe das mal versucht, so möglichst verwirrungsfrei zusammenzufassen. Also es geht darum, der Café-Inhaber Kato entdeckt, dass der Computermonitor auf seinem Zimmer und ein Bildschirm in seinem Laden mit einer Zeitverschiebung von 2 Minuten verbunden sind. Oben kann er sehen, was auf dem anderen Bildschirm in 2 Minuten zu sehen sein wird. Und irgendwann läuft das Ganze aus dem Ruder, unvorhersehbare Dinge passieren und sie versuchen, Profit aus der Zeitverschiebung zu schlagen. Und das ist eigentlich schon grob die Geschichte. Wenn man jetzt alles genau haarklein erklären, da kommen wir gleich noch mal ein bisschen drauf. Und,
ja, und
das Tolle ist auch, dass der ganze Film in Echtzeit abläuft.
Mhm.
Das heißt, für die sind auch 70 Minuten vergangen, wie für uns auch.
An der Stelle sollten wir eine Spoilerwarnung natürlich einbringen. Das hätte ich schon vorher machen sollen. denn wir werden auch das Ende des Films wahrscheinlich noch erzählen. Wir werden hier ins Detail gehen. Und der Film ist, ich glaube, frei im Stream nicht erhältlich, in keinem Abo, aber auf Amazon Prime kann man den kaufen. Man kann den allerdings auch auf DVD, gibt es den auch.
Mhm. Bei Amazon gibt es den gerade im Angebot für 3,99.
Ja, das ist durchaus ein sehr preiswertes Angebot. Kann man sich einfach schon mal geben für den Film. Ja, es ist so, es kommt ja außer dem Kaffeehausbesitzer auch noch eine ganze Reihe anderer Leute vor. Da ist seine Kellnerin, das sind seine Freunde, die dann dazukommen. Das Ganze eher zufällig, dann kommen die alle dazu, sehen das, reden dann mit sich selber. Es fängt ja wirklich damit an, dass Kato in seiner Wohnung plötzlich von hinten angesprochen wird, sich umdreht, auf den Bildschirm schaut und da schaut er sich selbst entgegen. Und dann, hallo, hallo? Redest du mit mir? Ja, ich rede mit dir. Beide noch etwas konfus und verwirrt, weil die Situation für beide noch relativ neu ist. Aber der Kato 2 Minuten in der Zukunft, der aus dem Café spricht, hat das alles ja schon vor 2 Minuten erlebt.
Mhm.
Und so geht das dann den ganzen Film weiter. Das nimmt dann, also da kommt die Kellnerin dazu, die will das sehen, dann kommt ein Freund dazu, dann kommen andere Freunde, die angerufen werden, dann kommen Gangster dazu, weil die Freunde auf die Idee kommen, wir fragen unsere Ichs in der Zukunft, wo wir Geld finden können. Und die sagen uns das dann. Also sie kommen auch auf die Idee, den Computer von oben runter zu holen ins Café und diese beiden Computer sich gegenüberzustellen, um so diesen Droste-Effekt zu erstellen, dieses Bild im Bild, um so weiter als die 2 Minuten in die Zukunft schauen zu können, sondern so richtig weit. Und das Ganze, das eskaliert irgendwann, als dann, und jetzt geht's wirklich, jetzt spoilere ich wirklich das Ende, die Gangster entführen die Freundin, sie retten, Kato rettet die Freundin, dadurch, dass sie wissen, was in 2 Minuten passieren wird, weil er nämlich zur Rettung den Bildschirm mit nach oben trägt und die Freunde, die unten im Café sitzen, können das dann also 2 Minuten in der Zukunft sehen, was der passiert, rennen sie ihm hinterher und sagen, du brauchst das, du brauchst das, du brauchst das, bringen ihm so lauter kleine Gegenstände wie die Ketchupflasche, ein Becken von einem Schlagzeug oder eine Plastikkellerassel, um mit den Gangstern fertig werden zu können. Und dann ganz am Schluss kommen 2 Zeitreiseagenten aus der Zukunft und dann wird es total wirklich abgefahren.
Aber es passieren auch ein paar Sachen, die eigentlich überhaupt nicht funktionieren, wenn man genauer drüber nachdenkt. Mhm. Aber vielleicht könnt ihr mir das erklären. Alleine schon das erste Mal, wenn er sich in dem Monitor anspricht, woher weiß der Erste denn, was passiert ist?
Naja, weil er es sich aus der Zukunft erzählt hat. Natürlich, das braucht ja irgendwo einen Startpunkt, ne? Also jetzt.
Weil der Erste kann das ja gar nicht wissen.
Naja, aber weil er es sich selber aus der Zukunft erzählt hat, dass diese 2 Minuten Versatz sind und ihn dann, also sich selbst nach unten schickt, um es sich dann in der Vergangenheit zu erzählen. Der Startpunkt ist halt immer so tricky, ne? Es ist halt irgendeine, eine Zeitverwirbelung entstanden. Mhm. Deswegen wurde er von seinem zukünftigen Ich kontaktiert und da ist dann halt der Anfang, ne? Das ist halt die Logikfrage, ne?
Ja, das würde der sein zukünftiger Ich kann das ja nicht wissen, aber irgendwie müssen sie ja anfangen mit dem Ganzen. Aber was ich auch nicht verstanden habe, was eigentlich auch nicht angehen kann, ist zum Beispiel das mit dieser, was war das noch? Zebra-Rollassel.
Doch.
Er hat sich ja dahin geschickt, aber woher wusste er denn, dass es das da gibt?
Weil der Also es ist so, ich fange nochmal beim Anfang an. Die Szene, in der Kato in seinem Apartment sitzt, in seiner Wohnung und nach einem Plektrum sucht, und das sucht er auf dem Boden, kniet da rum und hört von hinten die Stimme Hallo, dreht sich um und sieht sein Ich, und da fängt eigentlich diese Zeitverwirbelung an, dass plötzlich der Computer angeht und da der Kato 2 Minuten in der Zukunft sitzt. Und dieser Kato, das ist Kato 2, erzählt Kato 1, das ist der gerade in der Wohnung nach dem Plektrum gesucht hat, was er weiß, einfach weil er es 2 Minuten vorher erlebt hat. Das heißt, es ist.
Aber ihm muss es ja auch schon jemand erzählt zu haben, aber das kann ja nicht sein.
Nein, ihm hat es niemand erzählt, er hat es erlebt. Und er hat das kombiniert. Ihm hat es jemand erzählt, und zwar er sich selber. Denn er ist ja der Kato aus der Wohnung, der 2 Minuten später unten in dem Café ist und dem Kato aus 2 Minuten in der Vergangenheit das erzählt. Das heißt, er hat selber, da ist eine Zeitschleife auch mit drin. Der Kato 2 Minuten in der Zukunft konnte das dem Kato 2 Minuten in der Vergangenheit deswegen erzählen, weil der Kato in der Vergangenheit das von dem Kato in der Zukunft erzählt bekommen hat. Und dadurch weiß der Kato in der Zukunft, was er dem Kato in der Vergangenheit erzählen muss.
Und er erfüllt ja dann, ne? Also alle nach und nach erfüllen dann immer das, was sie aus der Zukunft erlebt haben, erfüllen sie dann, ne? Also es ist immer diese selbsterfüllende Zukunft.
Ja.
Und das wird ja dann das Thema auch, ne? Also dass Kato dann, das ist das Schöne, man kann den Film wirklich häufig sehen und ne, beim zweiten, dritten Mal kriegt man dann die Hinweise, weil Kato dann zwischendrin sagt, er möchte sich nicht von der Zukunft diktieren lassen. Er hätte es wissen müssen, besser wissen müssen aus der Vergangenheit. Das ist das, was wir ganz am Ende des Films über ihn lernen, warum er eigentlich von der Zukunft nicht beeinflusst werden will. Auch seine Kellnerin, die Aya, die sagt ja das auch, ne, fragt dann zwischendurch auch, lassen wir uns nicht so zu sehr von der Zukunft bestimmen? Also bestimmt das uns nicht hier unsere Gegenwart? Wir könnten es ja auch anders machen, das trauen sie sich aber nicht. Und genauso ist es hier am Anfang eben auch. Mhm. Also er schickt sich aus der Zukunft nach unten. Er sagt, geh jetzt runter, dann wirst du es selber sehen. Und dann geht er nach diesen 2 Minuten, also kommt nach 2 Minuten unten an, sieht sich dann auf dem Bildschirm oben in seiner Wohnung auf dem Boden nach dem Plektron suchen und sagt dann eben Hallo, spricht sich an und erklärt, ich bin hier 2 Minuten in der Zukunft. Deswegen wusste er das, weil er es sich selbst erzählt hatte, weil er eben diesen Kreislauf nicht durchbrochen hat. Das kommt ja dann erst später, dass er damit anfängt, den Kreislauf zu durchbrechen.
Beziehungsweise
ich finde, das ist auch eine unglaubliche Leistung von dem Drehbuch, dass zum Schluss alles, wenn du den Bildschirm im Bildschirm im Bildschirm im Bildschirm siehst, wenn du dann 5 Bildschirme weiter erzählt irgendjemand was und sie müssen dann zur richtigen Zeit das sagen, was der 5 weiter erzählt hat, und das passiert ja dann unentwegt in Echtzeit und es gibt ja auch keine Schnitte. Ich meine, es gibt welche, die haben es nicht in einem durchgedreht, das wäre, glaube ich, unmöglich, aber es sieht so aus, als wenn der Film wirklich mit einer Kamera durchgehend gefilmt ist.
Ja. Und ich hab wirklich
da nicht jetzt durcheinander zu kommen, das ist Wahnsinn. Ja,
die haben richtig gut koordiniert. Also auch wirklich, haben wir im Making-of gesehen, ne, dass sie wirklich alles so oft gedreht haben, bis es gesessen hat. Bis wirklich aus den verschiedenen Kameraperspektiven in den verschiedenen Zeiten sozusagen genau derselbe Text gesprochen wurde, wie eben ganz ursprünglich, dass da kein Wort verändert wurde und so weiter, dass die Gesten ungefähr gestimmt haben und so weiter. Und die haben hier, also ne, so zum Hintergrund, das fand ich im Making-of so spannend, wie sie das versucht haben, wirklich diese Echtzeit durchzuhalten, ne? Dass es auch wirklich mit Timer immer wieder diese 2 Minuten gestoppt wurden und dass die Schnitte so gut gesetzt sind. Ich habe ganz selten mal ein Gefühl dafür bekommen, wo ich dachte, jetzt ist wieder gerade so eine Treppenhausszene da, könnte ein guter Moment gewesen sein. Ich glaube, hier war mal ein Schnitt oder so, wenn die Kamera wirklich sehr nah rangegangen ist und das Bild dann flexibel war, dass man da vielleicht einen kurzen Übergang geschaffen hat, aber eigentlich sieht man nicht wirklich Schnitte. Es ist so, ne, in Echtzeit durchgedreht, und ich glaube, das ist auch der große Vorteil für die Handlung, das gut zu verstehen, was da passiert, dass wir mit Kato diese 71 Minuten wirklich durchlaufen.
Dass wir das miterleben, genau.
Ne? Dass es da keine Schnitte oder Perspektivwechsel gibt, dass einen das nicht verwirrt. Aber letzten Endes haben sie tatsächlich 7 Nächte lang durchgedreht, immer 18 Uhr angefangen bis morgens um 6. immer wenn das Café geschlossen hat, haben sie 7 Nächte lang durchgedreht. Also durchgedreht, sehr, sehr schön. Also durchgefilmt. Ne?
Durchgedreht und, bestimmt auch nach dem verbrennenden Kram.
Und es sollen immer so ungefähr so 10 Minuten Shots sein und dann kommt womöglich irgendwo mal ein Schnitt. Also richtig, richtig stark einfach gemacht. Ne? Das ist sehr beeindruckend.
Und die haben alles mit einer kleinen Kamera gedreht. Das ist so eine ganz kleine Kamera und die hat, er hat sein Handy als Bildschirm benutzt, um zu sehen, was er filmt und wirklich nur alles aus dieser Sicht von dieser Mini-Kamera.
Auch so eine große Handkamera hatten sie auch, die wurde dann zum Beispiel eingesetzt, um den Bildschirm zu imitieren, ne, um in diese Kamera reinzusprechen, wenn man jetzt quasi gerade vor dem Bildschirm sitzt und mit sich selber spricht zum Beispiel. Mhm. Da gab es im Making-of auch noch so Bilder mit dieser ein bisschen, aber es ist auch keine sehr große Kamera gewesen. Mhm. Aber das fand ich eben auch beeindruckend, ne? So eine sehr starke, klitzekleine Kamera. Sie haben gesagt, es ist ein bisschen kleiner oder so etwas so groß wie ein Tamagotchi, die tatsächlich an einem Smartphone befestigt, dann mit so einem Stick irgendwie, das die Möglichkeit war, ganz nah ranzugehen an die Leute. Eben ja auch so ein enger Raum, ne? Dieses Treppenhaus immer wieder, die Wohnung.
Diese kleinen, und auch im Café. Wohnungen.
Ja,
es ist ja schon verrückt, diese japanischen Wohnungen.
Ich fand das so spannend,
so
wenn die da diese Treppenhaus raufgelaufen sind und man das im Making-of gesehen hat, dass hinter denen dem mindestens noch 15 Leuten hinterhergelaufen sind.
Und die Kabelträger, also ich meine, das ist natürlich der einzige Punkt, wo man so beim gucken, denkt so, wow, okay, sie können diesen Mac, ja, diesen Computer tatsächlich, also dieses Apple-Gerät, da immer hoch, also bis zu hoch, ich weiß nicht, ins fünfte Stockwerk, das heißt, dieses Kabel aus der Wohnung muss unendlich lang sein, also einfach super lang sein.
Ja, das ist mir gleich beim ersten Mal aufgefallen, der ging damit runter, ich denke, ist das ein Akkubildschirm, aber nein, das hängt an einem Kabel.
Und
rennt das ganze Treppenhaus damit runter, rauf und runter und immer mit langem Kabel, da hat wohl jeder zu Hause eine riesen Kabeltrommel an seinem Bildschirm.
Für eine winzig kleine Wohnung, in der man diesen Computer wenn man 2 Meter verschieben kann. Ich habe während dem Studium, als wir mal eine Woche in der Toskana mit unserem Filmprof waren und da gefilmt haben, hatten wir so ein kleines Filmprojekt. Die anderen waren gerade alle unterwegs und wir waren, glaube ich, 5 Leute, die auf die Idee kamen. Wir hatten ein Kameraset noch da behalten und haben einen Weg durch dieses toskanische Landhaus gemacht. Das ist über mehrere Stockwerke, runter in den Keller, rauf unter das Dach. Und das Ganze, die Kamera durch Fenster durch, nach oben, nach unten, immer in mehreren Etappen. Und das Ganze auch mit mehreren Proben so gedreht, dass man die Übergänge nicht merkt. Und das waren keine Schnitte, sondern einfach Übergänge, wo man die Kamera an den Nächsten weitergegeben hat, durchs Fenster zu reichen. Das war auch eine ziemlich aufwendige Sache. Und wie neidisch ich im Nachhinein jetzt auf diese Crew bin, dass die eine winzig kleine Tamagotchi-große Kamera an dem Handy hatten und wir dieses Monstrum an Videokamera damals in den 90ern durch dieses Haus schleppen mussten und dann an Seilen aus dem Fenster ablassen und solche Scherze, ohne dass die Kamera irgendwo dagegen schlägt, eine riesen Aktion. Und da musste ich jetzt auch wieder dran denken, wenn ich dann gesehen habe, wie die halt durchs Treppenhaus gelaufen sind und die Kamera ihnen folgt. Und dann sind mir auch so Momente aufgefallen, hier sehen wir es kurz dunkel, da könnte jetzt ein Schnitt sein oder hier verwischt was, da haben sie möglicherweise geschnitten oder hier ist ein Übergang. War sofort wieder die Erinnerung bei mir da.
Na krass.
Aber hatte Kato nicht ein ungemütliches Zimmer oben? Da hängt ja wirklich nicht ein Bild an der Wand. Das sind nur weiße Wände, ein Bett und eine Gitarre steht an der Wand und das war's.
Sehr spartanisch.
Der Horror eines jeden Podcasters. Halt ist ohne Ende.
Obwohl der Raum so klein ist, weiß ich nicht, ob der dann so sehr halt.
Nee, stimmt. Ja, obwohl, da gingen ja noch andere Zimmer ab. Das ist ja nicht seine ganze Wohnung gewesen. Das erste Mal dachte ich, er wohnt da in diesem kleinen Zimmer. Habe ich nicht so genau drauf geachtet.
Naja, aber ums Eck war die Küche und das Badezimmer.
Mir halt auch nicht. Das sind wirklich, japanische Wohnungen sind winzig in den Städten. Die sind einfach so klein. Man braucht den Platz. Das ist in Japan ist der größte Teil der Landmasse ist nicht bebaubar, weil das so steile, zerklüftete Gebirge sind, dass da nichts gebaut werden kann. Das heißt also, die Flächen, die bewohnt sind, das sind vielleicht 2% oder so. Also ich kann eine ganz andere Zahl sein, aber vom Gefühl her, dass man da so mal das Gefühl hat, wie eng die da aufeinander leben, da ist Platz, Raum ist
da. Es gibt Luxus. Ja da auch diese Schubladenhotels, die sind ja auch sehr beliebt, wenn die nicht immer nach Hause fahren, weil sie zu weit weg wohnen von ihrem Büro, wo du wirklich reinkrabbeln musst, wo nur ein Bett drin ist und fertig.
Ja.
Genau, ja. Aber die bewegen sich, wenn man mal drauf achtet, das erste Mal habe ich nicht so genau hingeguckt, auch anders wie wir.
Ja.
Die stehen immer so ein bisschen da wie Figuren aus einem Videospiel, die sich so ganz leicht auf und ab bewegen, wenn sie gerade nicht sprechen oder im Hintergrund sind. Da sind doch auch in diesen Videospielen immer, wenn Pause ist, dann bewegen die sich doch so rauf und runter, diese Figuren. Mhm. Und so haben sie dich hier auch immer bewegt, so leicht gebückt, so ganz komisch, so würde hier niemand stehen.
Mhm. Videospiel
tatsächlich. Ja, nee, auch tatsächlich immer so, auch diese höfliche Verneigung und so, ne, das so mitzugehen. Ich glaube, das sind die Bewegungen, die du meinst.
Ja, das zum einen die höfliche Verneigung, das Nicken, das ist sehr japanisch, dass man immer nickt, dass die übliche Antwort auf jede Frage in im Japanischen ist immer erstmal ein Kopfnicken und ein Ja. Ein Hi, egal was die eigentliche Antwort ist, sondern es ist einfach nur das höfliche Ja, ich habe die Frage verstanden. Es muss gar keine Ja-Nein-Frage sein, sondern es ist immer Ja, ich habe dich verstanden, weil häufig ja auch die Formulierungen schon auch für Japaner nicht immer ganz eindeutig sind. Also man muss erstmal Signal geben, ja. Und dann, Frank, was du gesagt hast, Videospiel, das finde ich sehr gut, da hatte ich gar nicht dran gedacht. Ich habe jetzt ans Kabuki-Theater gedacht. Das, was hier, was man hier sieht, ist von der Tradition des Kabuki-Theaters noch sehr stark inspiriertes Schauspiel. Sehr starke Posen, sehr ausdrucksstarke Posen. Das ist eigentlich die ganze Zeit für uns Europäer, wirkt das wie Overacting. Permanentes Overacting, permanentes Überbetonen, ständig Gesten irgendwo hindeuten, alles mit Handgesten untermalen. Ihr könnt es leider nicht hören da draußen. Ich fummel hier schon die ganze Zeit und fuchtel mit den Händen herum. Das ist auch das. Und wenn die dann zum Beispiel diese Gruppe an Leuten gerade so ein Computererlebnis hatten, wo sie dann vor den Bildschirmen knien und dann schnell aus dem Bereich dieser beiden sich gegenüberschlägenden Bildschirme dastehen, dann erzählen die sich gegenseitig, was sie erlebt haben, was ja durchaus plausibel ist, weil sie verwirrt sind. Was war das denn? Was haben wir denn da gerade erlebt? Und sie erklären sich das so, wie wir uns das zum Beispiel gerade erklären. Was haben wir da gesehen? Und dann stehen die da wie eine Gruppe, die ihre Gesten und Posen machen und hindeuten und gebückt sind. Das sind tatsächlich Posen wie aus einem Videospiel, wie Street Fighter, die in irgendeiner Pose verharren, um sich das gegenseitig so ein bisschen vorzuspielen. Und das kommt sehr aus dem Kabuki-Theater, aus dem traditionellen japanischen Theater, aber ich finde, Videospiel ist auch eine sehr gute Analogie, weil daher kennt man das halt auch. Das kann natürlich auch sehr anstrengend sein, wenn man das so überhaupt nicht erstmal kennt. Dann fängt der ganze Film erstmal schwierig an, wenn Kato zum Beispiel am Anfang das Café schließt und dann nach oben geht und seine Kellnerin ihm einen schönen Abend wünscht und sagt, na, hast du
eine
schon
gute geboren? Heimreise.
Gute Heimreise. er hat demnächst einen Auftritt und sie sagt, na, wie war die Probe und ich komme zum Konzert. Und dann sagt sie ihm, ach ja, und übrigens noch, eine gute Heimreise. Und sie macht das so überbetont.
Ja, so eine komische Geste.
Und Geste dazu. Und du denkst dir, was ist denn jetzt los? Was soll das denn? Wie albern.
Und hallo, ich wohne hier über dem Café.
Genau. Ja. Also ja, für unsere kulturellen Augen, sag ich mal, das wirkte so sehr ironisch, ne? Als ob sie oder sarkastisch irgendwie ist. Das ist ganz merkwürdig, ja.
Ja, aber nicht mal das, weil die das so freundlich und niedlich, muss man schon fast sagen, auch wenn das nicht so nett klingt, macht, denkst du dir nur, was ist das für ein, da fällt mir dann wirklich das Wort krampfig ein, weil das ist ja, was für ein Getue, was für ein Getiere, aber es ist, man kommt dann unglaublich schnell rein in diese Art, was erstmal halt auch was sehr typisch Japanisches ist, was für uns ungewohnt ist. Und dann ist aber diese Art des Schauspiels auch sehr dazu angetan, dass man das sehr gut verfolgen kann auf die Weise. Das ist wie ein Äffchen, das einmal aufgezogen ist, dann läuft das durch und man ist die ganze Zeit dabei, um sich das anzuschauen. Und da helfen dann tatsächlich diese übertriebenen Gesten und diese abgehackte, überbetonte Ausdrucksweise helfen mir sehr gut, bei diesem Film die ganze Zeit dran zu bleiben. Ich bin gefesselt dadurch. Also ich bin dann auch wie aufgezogen und nick mich da durch diesen Film durch die ganze Zeit. Ja. Funktioniert. Ja. Für mich funktioniert das hervorragend, dieses Schauspiel.
Ich habe noch nicht viele japanische Realverfilmungen gesehen, glaube ich. Aber natürlich, also hier Studio Ghibli oder Ghibli. Mhm. Und ich finde gerade die Bedienung hier im Café, die Angestellte des Cafés Aya, die erinnert mich wahnsinnig an Anime-Darstellungen von Frauen. Die ist wirklich, die ist so eine süße Frau einfach, ne? Also in ihrer ganzen Aufmachung, in ihrem Verhalten und ihre Bewegungen. Und da dachte ich, wow, okay, ist es so? Ich dachte immer, das ist so typisch der Stil von Anime. Aber nein, das ist wahrscheinlich wirklich der Habitus in dem Kulturkreis, ne?
Die Schauspielerin.
Ja, ich bin das auch so ein bisschen, ich habe jetzt mehr drauf geachtet und darum fiel mir das wieder auf, aber normalerweise fällt mir das gar nicht so auf, da ich, seitdem ich 11, 12 bin, sehr viele japanische Filme gucke, da ich sehr gerne diese alten Monsterfilme und auch Godzilla-Filme und all sowas gucke, auch heute noch. Und da hat man sich eigentlich mittlerweile dran gewöhnt, auch so ein paar Kung-Fu-Filme und so, und da ist das ja überall sehr ähnlich und irgendwann nimmt man das gar nicht mehr so richtig wahr. Dieses extreme Overacting, was vielen beim ersten Mal, auch bei diesem neuen Godzilla-Film, den haben viele gesehen, weil der so erfolgreich war und hatten vorher alle noch keine japanischen Filme gesehen. Und die, meine Güte, was ist der da am Rumfuchteln? Da kann ich überhaupt nicht mit umgehen. Das ist wirklich so eine Gewöhnungssache.
Ja, die Schauspielerin, die Aya, die Kellnerin gespielt hat, das ist Riko Fujitani. Und die spielt auch die Hauptrolle in dem anderen Film, in River the Time Loop Hotel. Mhm. Und mir ist auch schon hier aufgefallen, wie gut die ist. Also was für eine wirkliche Präsenz die hat, obwohl sie nicht die Hauptfigur ist. Das ist, wenn man so will, Kato, aber eigentlich ist dieses ganze Ensemble in sich schon jeder eine Hauptfigur. Ist sie sehr, hat sie sehr starke Präsenz, und in River the Time Loop Hotel ist sie, würde ich sagen, die Hauptfigur, und das ist fantastisch. Ja. Das ist wirklich gut. Man kann durch sie so einen Zugang zu dieser Geschichte finden. Das funktioniert, und ich mag die Schauspielerin auch hier sehr. Also nicht nur, weil sie niedlich ist und man sich das, ich mir das aus dem Grund schon gerne anschaue. Das klingt jetzt blöd, aber nein, sie ist wirklich toll.
Ja, die weibliche Hauptrolle in Anführungszeichen, das ist ja eigentlich die Nachbarin, also die Tochter des Friseurs von nebenan, ne? Megumi. Und da haben sie wirklich versucht, also außerhalb ihrer Schauspieltheatergruppe jemanden Bekannteres reinzuholen, um tatsächlich eben auch diesen Effekt von dem bekannteren Namen zu haben, jemanden damit reinzuholen. Und ich finde, das hat alles sehr gut funktioniert so, wie sie sich das ausgedacht haben.
Aki Asakura lese ich gerade. Ja, ist auch die einzige, ist auch
schön, dass sie da noch
IMDb ein Foto neben mir im Namen stehen
hat. Dass sie, genau. Obwohl das in Echtzeit ist und nur ein sehr, sehr kurzer Film ist, haben sie da tatsächlich Action-Szenen drin, spannende Sachen und tatsächlich auch eine komplette Liebesgeschichte, die von Anfang bis Ende erzählt wird. Und das in so kurzer Zeit und dann sehr glaubwürdig, wie sie da zum Schluss sitzen, da geht einem das Herz auf und man freut sich total am Ende. Und das ist Wahnsinn, was sie da alles reingepackt haben.
Ja.
Ja, man hat am Anfang so mit diesem Love Interest, also man sieht, sie ist eine der ersten, die man sieht, weil man sieht, wie sie am Abend den Laden schließt, nochmal zu ihrem Vater reinkommt und dann scheinbar den Laden putzt, und danach wandert die Handlung zwei Hausnummern weiter in das Café, aber im gleichen Gebäude. Und dann taucht sie erst relativ spät wieder auf, weil die Freunde von Kato ihm sagen, oh, frag doch mal dein Ich 2 Minuten in der Zukunft, ob sie ja sagt, wenn du sie einlädst zu deinem Konzert. Und Kato sträubt sich, nee, will ich nicht. Er lässt sich aber überreden, weil sein Ich aus der Zukunft plötzlich ins Bild kommt und sagt, sie hat ja gesagt. Und dann macht er auch so eine Geste, die Hände über dem Kopf
zusammen. Ich wollte gerade sagen, das würde hier auch kein Mensch machen.
Kein Mensch. Er formt mit den Händen einen Kreis über dem Kopf und ruft, sie hat ja gesagt. Und kommt dann so ins Bild gesprungen, begeistert. Und das bringt ihn dann dazu, rüberzugehen in den Laden zu ihr. Und da wandert dann die Handlung nochmal wieder abräumlich zwischen zwischen der Wohnung und dem Café. Und während die anderen dann vor dem Computer Sachen machen, die wir schon gesehen haben aus der Zukunft, da wiederholt sich's einmal nicht direkt, weil meistens ist es so, was wir, die Szenen wiederholen sich alle am Anfang. Wir sehen erstmal aus der Perspektive der Jetztzeit, was in der Zukunft passiert, auf dem Bildschirm und dann später aus der Perspektive der Jetztzeit, was 2 Minuten in der Vergangenheit passiert ist, wieder exakt das gleiche Gespräch, der gleiche Dialog wieder auf dem Bildschirm und das ist schon so irre, weil man denkt, das muss doch langweilig sein, ist es aber nicht. Ja. Und dann wird hier unterbrochen, Kato geht rüber in den Laden, will sie einladen und sie sagt ganz schnell, nein, habe ich kein Interesse dran. Ich mag keine Musik. Und Kato ist verblüfft und erschüttert, weil er dachte, ja, er weiß ja, was jetzt kommt. Er weiß ja, dass sie ja sagen wird. Und er geht zurück einmal ums Haus rum in den Hinterhof und da kommt gerade Aya die Treppe runter, die ihr Zukunfts-Ich auch noch irgendwas Wichtiges fragen wollte. Worauf wir gleich nochmal kommen können, weil diese Zeitgeschichte für mich auch nochmal sehr interessant ist. Und Kato ihr dann sagt, sie hat nicht Ja gesagt. Aber wie? Du hast doch gesagt, dass sie in der Zukunft... Ja, aber sie wollte nicht. Ja, aber du musst jetzt... Nein, ich will nicht. Ja, aber du musst jetzt da reingehen und so tun, als ob sie Ja gesagt hat, weil wir wissen, das ist in der Zukunft so geschehen. Also das ist die selbsterfüllende Prophezeiung. Mhm. Er muss das machen, weil er die Zukunft gesehen hat. Aus der Sicht der Zukunft ist das, was in der Vergangenheit passiert, in Stein gemeißelt. Und aus der Sicht der Gegenwart ist das, was in der Zukunft passiert, in Stein gemeißelt. Also es gibt ja diese verschiedenen Theorien in der Zeitreise, die Prädestination, der freie Wille, kann die Zukunft verändert werden, kann sie nicht verändert werden, entstehen neue Zeitlinien. Und hier gehen wir den ganzen Film bis kurz vors Ende dazu aus, wir können die Zukunft nicht verändern. Was wir in der Zukunft gesehen haben, muss auch so eintreten. Und der einzige Grund, dass es so eintritt, ist, dass die Personen in dieser Geschichte das daran fest glauben, das sind die Regeln, so rur desne, wie man im Japanischen, es ist ein ganz wichtiger Satz, so rur desne heißt, so ist doch die Regel, ne? Ne, heißt tatsächlich ne, auf Japanisch, das fand ich immer schön.
Und ich kann Japanisch.
Ja, so rur desne, so ist die Regel. Rule ist, ru geschrieben, ist das englische Wort rule. Und das ist das japanische Lehnwort für Regel. Die Regel ist in Japan so wichtig, die Regeln zu befolgen, aber sie haben kein eigenes Wort dafür. Sie brauchten ein englisches Lehnwort. Und weil die Regel sagt, das muss passieren in der Zukunft, was wir gesehen haben in der Zukunft, was wir gesehen haben auf dem Bildschirm, muss in der Zukunft dann auch passieren, führen sie zwanghaft diese Zukunft dann auch auf. Sie spielen ihre Rollen, weil sie wissen, dass sie ihre Rollen spielen müssen, weil die Regel das von ihnen verlangt. Und erst ganz am Schluss, als diese Zeitreiseagenten kommen und sagen, ihr habt hier Probleme verursacht, Zeitverwirbelung, wir müssen das mitnehmen und wir müssen euer Gedächtnis löschen, hier müsst ihr ein Pülferchen schlucken und dann habt ihr die letzte Stunde vergessen. Und die Freundin, das Love Interest, im entscheidenden Moment, statt das Pulver zu schlucken, wie sie es auf dem Bildschirm gesehen hat, dass sie das in 2 Minuten tun wird. Das ist ja, sie hat das gesehen, dass sie das tun wird, also müsste sie es eigentlich tun. In dem Moment niest sie das Pulver weg. Und dann niest Kato auch nochmal das Pulver weg, und zwar absichtlich, weil er gesehen hat, man kann die Zukunft verändern. Es ist möglich.
Aber ich glaube, bei ihr war es auch absichtlich, findest du nicht?
Ich glaube auch, ja.
Das weiß ich nicht so richtig.
Also, weil sie vorher ja schon sagt, was, ich soll das nehmen, und dann vergesse ich, dass ich rübergekommen bin. Also ganz konkrete Frage, dann vergesse ich, dass ich rübergekommen bin. Und ich glaube, sie ist ja sehr froh, dass sie doch noch rübergekommen ist, nachdem sie ihm vorher einen Korb gegeben hat. Ne? Sie kommt mit diesem Becken, mit diesem Schlagzeugbecken rüber und sagt, hier, das hat ein Ex-Freund bei mir liegen lassen, der will das offenbar nicht mehr. Ich habe überlegt, soll ich es wegschmeißen? Ich weiß nicht. Du machst Musik, vielleicht kannst du es gebrauchen hier. So, das war so der Ölzweig, den sie gebracht hat, ne, um doch wieder in Kontakt zu treten.
Sie hatte schon Interesse, aber als er weg war, hat sie wohl wahrscheinlich gedacht, oh scheiße, jetzt habe ich es vermasselt.
Genau.
Ich suche mal irgendwas, einen Grund, wo ich doch rüber kann. Alleine schon ihre Antwort, nein, ich mag keine Musik. Da denkst du dir erstmal, hä? Wer mag denn keine?
Ja, und dann kommt
aber
eben raus,
aber das wird ja nachher auch erklärt. Ja.
Genau, ja. Am Ende gehen wir da vielleicht nochmal drauf ein, das ist ja eigentlich ganz spannend, wie sich das dann für beide so auflöst, warum diese beiden eben diejenigen sind, die hier die Zeitvorhersage sozusagen durchbrechen. Ne?
Aber es ist interessant, also ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, das stimmt, das kann man da durchaus reinlesen, also ich habe das so gesehen, dass sie tatsächlich niest. Und dadurch, weil das etwas ist, was man nicht steuern kann, weil das eher ein Versehen war und dadurch Kato merkt, aha, man kann das ändern und jetzt mache ich es mit Absicht, aber vielleicht hast du recht. Und sie hat tatsächlich absichtlich geniest, weil sie das zwischen Kato und wer heißt sie? Ich muss den Namen Megumi. Dass sich zwischen den beiden was anbahnt, das ist ja wohl schon länger der Fall. Also die sind aneinander interessiert und dass sie, wie du sagst, Tanja, rübergekommen ist in den Laden, um das Becken zu bringen, das ist halt genau das. Oh Mist, ich habe meine Chance vertan, den besser kennenzulernen. Und sie haben jetzt sehr viel miteinander erlebt. Da war diese dramatische Entführung und die dramatische Rettungsaktion, die hat sie beiden näher gebracht. Und sie will das nicht verlieren, sie will das nicht vergessen. Durchaus möglich, dass sie das absichtlich gemacht hat.
Wer weiß, ob sie es wieder schaffen würden, sich so näher zu kommen ohne diese Erlebnisse.
Und aber in dem Moment, wo sie das gemacht haben, quasi den Zeitablauf verändert haben, lösen sich diese beiden Zeitagenten dann in nichts auf. Die geraten in Panik, wollen dann rumballern.
Ja, als sie weggenießt haben, waren die total panisch. Ja. Und vielleicht hat dieses Pulver aber auch die Eigenschaften von Pfeffer und man kann das gar nicht nehmen, ohne zu niesen vorher.
Das wäre sehr unpraktisch. Ja. Also, es ist so, die lösen sich wirklich auf. Und das heißt, entweder entsteht da jetzt eine zweite Zeitlinie, das Multiversum und so lässt grüßen, oder einfach die Zukunft verändert sich jetzt und die Zukunft löst sich auf und sie verändern jetzt die Zukunft. Die Zukunft ist eben nicht in Stein gemeißelt. Also das finde ich, das ist einfach eine interessante Frage. Wie fest ist die Zukunft? Kann sich die Zukunft verändern? Der Martin McFly-Effekt mit der Fotografie, wo sich die Geschwister auflösen, kommt einem da in den Sinn. Sie haben es geschafft, die Zukunft zu verändern und dann kommt dieses Schlussgespräch zwischen den beiden. Das ist ja sehr schön. Wo sie da sitzen und sich auch ein bisschen komisch, weil ihre Freunde liegen gerade alle bewusstlos auf dem Boden rum.
Ja, stimmt eigentlich.
Und die Zeitagenten haben gesagt, ja, macht euch um die keine Sorgen, die machen nur ein Nickerchen. Aber euch können wir jetzt das Gedächtnis der letzten Stunde löschen. Und ich dachte, ja, sie fragen sich dann auch, meinst du, die wachen wieder auf? Schlafen die nur wirklich? Die nicht mal Puls fühlen oder so? Naja, wird schon gehen. Willst du einen Kaffee? Ja, den könnte ich jetzt gebrauchen. Ich dachte mir, okay, das ist jetzt alles sehr traumatisierend, was ihr gerade in der letzten Stunde erlebt habt. Und wirklich heftig. Und ihr steht wahrscheinlich gerade komplett neben euch. Aber es ist schon sehr kalt, da einfach zu sagen, ach ja, warten wir mal ab, wir gehen jetzt mal einen Kaffee trinken.
Die liegen ja auch nicht gemütlich irgendwo rum. Nee. Der eine liegt kopfüber auf der Treppe mit dem Kopf nach unten und der kann sich alle Knochen gebrochen haben.
Es ist schon ein bisschen hart. Aber
da habe ich gar nicht so drüber nachgedacht.
Das ist mir auch jetzt, als ich das gestern gesehen habe, zum ersten Mal so richtig klar geworden. Weil es ist halt so gut gespielt, also in dieser Art zu spielen, ist es so in sich geschlossen und so stringent, dass man das einfach hinnimmt. Sie setzen sich ja dann hin und erzählen sich gegenseitig ihre Geschichten. Tanja, da wolltest du gerade noch was dazu sagen, was sie sich da so erzählen.
Die waren ja in dem Moment so glücklich, Entschuldigung, das wollte ich nur einwählen, dass sie so glücklich waren, während sie da gesprochen haben, dass sie gar nichts anderes mehr wahrnehmen, aber entschuldige, dass ich dich unterbrochen habe.
Nee, ja genau, also ich glaube, die sind halt auch wirklich überfrachtet von den Ereignissen, ne? Die werden vielleicht irgendwie in 10 Minuten noch sagen, wollen wir mal gucken, ob die noch in Ordnung sind, mal den Puls fühlen, oder die stehen dann vielleicht eh von selber wieder auf, also die sind einfach, es war einfach so viel. Ich dachte auch beim ersten Gucken, aber die sind einfach so drin in dem, was da passiert. Die rennen dann runter ins Café, lassen die halt einfach auf der Treppe liegen Unten im Café liegen dann auch zwei, dann kommen die Zeitagenten. Es ist einfach so viel, das eins geht so ins andere über, ne? Naja, und dann brauchen sie erstmal einen Moment. Genau, und dann setzen sie sich mit dem Kaffee zusammen hin. Und wir hatten ja vorher schon gehört, also Kato hat tatsächlich mehrfach gesagt, dass er eigentlich nichts von der Zukunft wissen will, ne? Und er ist auch richtig sauer auch, als er von seinem Zukunfts-Ich ja quasi belogen wurde darüber, ob sie ja sagt, zum Konzert zu kommen oder nicht. Und dann hatte er ihr, also nachdem er sie gerettet hat, oben aus der Wohnung der Gangster, dann auch noch gesagt, er ist eigentlich sauer auf sich selber, weil er hätte aus der Vergangenheit wissen können, wie das hier heute alles läuft. Und das erklärt sich dann eben in dem Moment, als er sagt, dass er früher tatsächlich sehr an diese ganzen Vorhersagen immer geglaubt hat, ne? Also hier von wegen Nostradamus, 1999 geht die Welt unter, 2000 wird chaotisch oder werden wir gar nicht erleben. Wer weiß, was da schon im Jahreswechsel passiert. Dann ging es einfach weiter und er hatte gar keinen Plan für seine Zukunft, weil er damit nicht gerechnet hat, dass er da überhaupt eine Zukunft hätte, mit der er planen kann. Dann der Maya-Kalender sagte, 2012 endet alles. Da hat er dann wieder darauf hingearbeitet sozusagen, dass dann irgendwie alles endet für
dass
ihn.
Dass er nie seine Zukunft geplant hat, weil er dachte, es ist sowieso immer alles vorbei. Und sie wollte sich kaputt lachen, das fand ich auch so gut. Die hat mit ihrem Kopf auf den Tischplatte gehauen. Du hast das geglaubt und nie.
Wir müssen mal eine Sache berücksichtigen. 1999. Wie alt war der da? Der ist vielleicht Mitte 30, Anfang 30, nicht viel älter. 1999 war der ein Kind und sagt, ich habe so sehr daran geglaubt, dass die Zeit endet. Das kann ich verstehen. Als Kind kannst du sowas sagen, dass ich nicht für meine Zukunft geplant habe. Ein Kind hat nicht für seine Zukunft geplant. Uns kommt das total absurd vor, in Japan nicht. Mhm. In Japan hast du als Kind schon für deine Zukunft geplant. Das ist tatsächlich etwas, was mich auch ein bisschen erschreckt. Da ist das real, so eine Ansage.
Ja, und jetzt macht er halt Musik hobbymäßig, ne, und hat einen Kaffee. Und das ist halt das, wie es sich entwickelt hat, weil er nichts geplant hat. Ja, und dann jetzt hat er sich wieder quasi von diesen Zukunftsvorhersagen bestimmen lassen. Das ist ja das, was vorher auch schon thematisiert wird, auch seine Angestellte, die das auch sagt, lassen wir uns jetzt nicht gerade von der Zukunft unsere Gegenwart diktieren, sollten wir das wirklich machen? Aber sie lässt sich so mitreißen, ne? Sie sind dann, also die Freunde sind ja dann irgendwie auf der Jagd nach Profit, ob man daraus Geld schlagen kann, finden dann ja auch zeitweise Geld, dann kommt diese Geschichte mit den Gangstern und alles gerät ziemlich außer Kontrolle. Und bei ihr ist es irgendwie auch so, ne? Sie hat irgendwie auch so die Nase voll von dem, was die Zukunft einen irgendwie, was einem so die Zukunft bringen soll, ne? Ihr Ex-Freund, der immer von der Zukunft mit ihr gesprochen hat und dann, der war Musiker, wurde dann erfolgreich und plötzlich hat er sie verlassen, irgendwie links liegen lassen, sich nie wieder gemeldet, seine Sachen, die er bei ihr gelassen hat, nicht abgeholt, also sie ist komplett abgeschrieben. Und was ist denn mit dieser vorhergesagten Zukunft, wo er tatsächlich vorher noch Lieder drüber geschrieben hat und alles, ne?
Und deswegen sie halt, mag sie keine Musik, weil der Musiker sie hat sitzen lassen.
Was ich allerdings interessant finde, der hat ein Becken liegen lassen. Das war der Drummer der Band. Das muss das nicht sein Becken gewesen sein. Der Drummer ist meistens nicht derjenige, der die Lieder schreibt und singt.
Genau.
Ja. Außer Phil Collins. Aber das ist, glaube ich, die große Ausnahme.
Ja, dann war es ihm halt doppelt nicht wichtig, ne? Was aus diesem Becken wird, dass er selber gar nicht spielt oder was er braucht. Ja. Ja, und die beiden merken dann ganz schnell, dass sie eigentlich total viel Gemeinsamkeiten haben, ne? Also sie kennen die gleichen Comics und die gleichen Geschichten, Science Fiction und diese Zeitreisegeschichte, da können sie sich dann ganz drin verlieren und finden dann einen guten Anknüpfungspunkt.
Das ist total niedlich. Die haben gerade solche Sachen erlebt und dann fangen die an, so Nerdgespräche. Oh, hast du die Comics gelesen und die Filme? Sie schaut noch rüber und fragt, sag mal, ist das wirklich, weil das ging alles so schnell, dass sie es noch gar nicht verarbeiten konnte, sind diese beiden Fernseher, die da gegenüberstehen, diese beiden Bildschirme, wirklich Zeitbildschirme? Da kann man in die Zukunft schauen. Und er sagt, ja, und ich versuche es dir mal so zu erklären, liest du Science Fiction? Und ganz schnell kommen sie darüber, über dieses Erklären wollen, in Nerdgespräche über Comics und Filme und sind so versunken in sich, in dieses Kennenlerngespräch. Das ist ein Date in dem Moment. Sind sie so damit beschäftigt, mit sich selber, mit dem Gegenüber, dass sie diese alles andere vergessen. Also nicht nur die leblosen Freunde, sondern auch die verrückte Sache mit dem Bildschirm, die ja immer noch möglicherweise, das weiß man nicht, aber immer noch möglicherweise funktionieren. Das heißt,
funktionieren noch. Ja, erst stimmt. Am Ende sieht man Zukunft, ja. In, ich weiß nicht, 6 oder 8 Minuten oder so, gehen sie dann zusammen hin und schalten es aus.
Ja, stimmt. Ja, habe ich ganz
vergessen. Die haben wirklich alles um sich rum vergessen bei ihrem Gespräch, weil die beide so glücklich waren, dass das endlich geklappt hat. Mhm. Aber was die Verbrecher, die waren ja nun auch selten dämlich, ne? Ja. Alleine, wie sie versucht haben, sie oben auf dem Sofa zu fesseln.
herrlich.
Mit Bändern um das Sofa rum irgendwie, und das war sowas von unnütz.
Das fand ich auch interessant. Frank, du hattest vorhin die Assel angesprochen, die Plastikassel.
Ja, ja. Zebra-Rollassel.
Zebra-Rollassel. Es ist so, die Freunde von Kato, die da dazukommen, zuerst ist einer da, der kommt zufällig, der ruft dann zwei andere an und die wollen das Ganze halt erstmal, oh, da muss sich doch irgendwas geben. Und wie der eine sagt das auch dann irgendwann nach einem langen Gespräch, es war klar, dass es auf Geld hinausläuft. Also der eine fängt an, fragt sein Ich in der Zukunft, nachdem sie diese Bildschirme gegenübergestellt haben und den Droste-Effekt erzeugt haben, fragt er sein Ich in der fernen Zukunft, also in einem Bildschirm ganz weit hinten, hallo, ich bin der Osawa der Gegenwart, hallo, ich bin der Osawa der Zukunft, und der Osawa der Zukunft sagt dem Osawa der Gegenwart, geh zu dem Spielzeugautomat und zieh ein Spielzeug, du wirst eine Zebra-Rollassel bekommen. Und die anderen fragen, was ist das? Und das, was man selber auch gerade fragt. Und der erklärt denen, ja, die Zebra-Rollassel, das ist ein ganz total seltenes Spielzeug. Ich gehe da jeden Tag hin oder ständig hin und ziehe eine Kugel und die Zebra-Rollassel habe ich noch nie bekommen. Und die ist total selten. Und jetzt weiß ich, weil mir mein Ich aus der Zukunft gesagt hat, dass ich die ziehen finden werde, dass ich die bekommen kann. Es ist nicht so, dass das gesteuert wurde. Es ist wahrscheinlich einfach nur Zufall, dass der dieses Mal diese Zebra-Rollassel kriegt, weil das halt so ein Spielzeugautomat ist, so wie wir das früher diese Kaugummiautomaten oder diese Plastikkugelautomaten, die man heute noch überall, oder in Italien zum Beispiel im Urlaub hatten wir das ständig, wo dann so eine Plastikkugel rauskommt mit einem kleinen Spielzeug drin. Das ist also etwas, was nicht gesteuert ist, aber der Zufall ist so da, dass der Osawa aus der Zukunft das weiß, und zwar weiß er das, weil er ihm das in der Gegenwart gesagt hat, aus keinem anderen Grund. Das ist nicht so, dass er das von irgendeiner Quelle von außerhalb hat, das weiß er nur von sich selber, weil er losgegangen ist, sich die Assel geholt hat und wieder zurückkommt, mehrere Minuten, weiß nicht, 10 Minuten in der Zukunft, und das dann seinem Ich in der Gegenwart sagt. Aber zu dem Zeitpunkt sind schon die ganzen schlimmen Sachen passiert mit den Gangstern. Und die sind passiert, weil die beiden anderen Freunde und die Kellnerin ihre Ichs aus der Zukunft gefragt haben, wo finden wir denn möglicherweise verlorenes oder verstecktes Geld? Und die sagen ihnen, geht zu dem Kanal, dort findet ihr im Müll einen Videorekorder, und in dem Videorekorder liegt ein Bündel Geldnoten. Und das wissen die deswegen, weil ihre Ichs aus der Zukunft ihnen das gesagt haben. Die haben wiederum keine Quelle von außerhalb, kein Wissen von außerhalb, sondern nur sich selbst, die selbsterfüllende Prophezeiung. Die sind losgegangen, finden den Videorekorder, kommen zurück, ziehen das Bündel Geldnoten raus und sagen ihren Ichs aus der Vergangenheit, setzen sich wieder vor den Computer begeistert, geht zu dem Kanal, dort findet ihr einen Videorekorder, und im Videorekorder liegt ein Bündel Geldnoten. Ihr müsst das nicht machen, hahaha, aber wir wissen, ihr macht es ja sowieso. Und dann kommen die Gangster an, deren Geld das ist, weil einer ihrer Angestellten, sagen sie, das Geld da versteckt hat und getürmt ist. Und die wollen das Geld wieder haben. Es gibt keine Erklärung dafür, wo das Geld sonst herkommt. Das ist es halt. Und was?
Genau, sie haben es halt gefunden.
Sie haben es halt gefunden.
Also, ist auch nicht wichtig.
Tatsächlich. Also man könnte auch sagen, weil sie durch diese Möglichkeit inspiriert sind, machen sie Dinge, die sich sonst vielleicht nicht gemacht hätten und haben dann tatsächlich Erfolg damit, wie zum Beispiel diese seltene Zebra-Rollassel aus diesem Automaten zu holen oder eben den Videorekorder mit dem Geld zu finden. Ne? Und deswegen das dann eben an die Vergangenheit weitergeben und es sich dann eben so erfüllt. Aber es ist einfach so eine große Option. Also wie zum Beispiel mit dem Rubbellos. Ne? Man rubbelt einfach ein Feld auf und da hat man gewonnen oder eben nicht. Und natürlich weiß der in der 2 Minuten Zukunft, dass das linke Feld dann eben ein Gewinn war. Es war ein Schlafsack, was auch immer, ja. Und allein die Tatsache, dass sein Zukunfts-Ich ihm das gesagt hat, er soll links aufrubbeln, hat die ja quasi dazu beflügelt zu denken, in der Zukunft würden sie ganz viele tolle neue Sachen erzählt bekommen. Mhm. Aber das Ganze hat ja dann schnell ein Ende, ne? Weil sie geht ja dann hoch und fragt dann, was ist denn nach unserer Zeit? Wie heißt denn die Zeitrechnung nach unserer Zeit? Oder was kommt denn in der Zukunft? Aber das kann ihr 2 Minuten Zukunfts-Ich nicht beantworten. Und dementsprechend ist die Antwort, ich weiß es nicht.
In
und
Japan dann ist erst die enttäuscht. Zeitrechnungen, diese Zeitrechnungen Namen. Das ist wie die, wie in den Godzilla-Filmen gibt's die, Frank, weißt du das, wie die alten Filme aus den 60ern? Ja, die
Godzilla-Zeitlinien. Im Moment fällt mir gerade keine ein. Aber Towa gibt es, glaube ich, oder ich weiß nicht mehr.
Die haben tatsächlich japanische Namen, die nach diesen Zeitrechnungen benannt sind, in denen man sich gerade befindet. Und deswegen fragt sie, wie heißt die Zeitrechnung nach unserer? Weil sie aber in 2 Minuten immer noch in derselben Zeitrechnung lebt, konnte ihr Zukunfts-Ich ihr das eben nicht sagen, weil sie nur 2 Minuten in die Zukunft schauen konnte.
Ja, und das ist so der Moment, wo sie einmal merken, ja, die Zukunft kann uns auch nicht alles sagen und es sind halt auch nur 2 Minuten und dann fangen sie an, okay, vielleicht die Bildschirme gegenüberzustellen, um eben den Droste-Effekt auszunutzen, um immer weiter in die Zukunft zu kommen und dann darüber nachzusinnen, wie lange können wir das denn treiben, aber dann muss ja immer irgendjemand auch am Bildschirm bleiben. Ich weiß nicht, ein halbes Jahr wäre vielleicht ein bisschen viel, aber wir könnten es übers Telefon weitergeben, dann könnte man mit Kryptowährung, wer weiß schon, ne, dann nur so. Aber sie merken dann schon, dass es einfach ein bisschen zu utopisch wird, dass sie sich da zu viel von versprechen einfach. Und das ist ja dann die Zeitreisen-Agenten-Argumentation, dass die beiden letzten in der Runde, also hier Kato und Megumi, eben nicht darauf aus waren, das Ganze finanziell auszuschlachten, das, was die Freunde gemacht haben. Ne? Die haben versucht, irgendwie das zu nutzen und die anderen beiden eben nicht. Und deswegen bietet man ihnen an, das Gedächtnis zu löschen. Da fragt man sich dann in dem Moment tatsächlich, was das für Waffen waren, warum die anderen auf dem Boden liegen. Aber naja, okay.
Wie die Waffen allerdings ausgesehen haben, ist an sich schon cool. Wie Retro in den Space. 50er-Jahre Science-Fiction-Filmen mit so kleinen Schüsseln vorne dran, diese.
Herrlich, auch die Outfits von den beiden. Trenchcoats und darunter super glitzernde Anzüge, Jacketts. Herrlich, gar nicht mal so besonders auffällig. Am Anfang tauchen die ja schon relativ früh in der Geschichte auf, kommen sie an den Nebeneingang, sagen, wir müssen mit ihnen reden und die laufen schnell. Nee, wir haben jetzt keine Zeit, aber wir müssen unbedingt mit ihnen reden. Und dann fragen, sind die von einer Sekte? Weiß ich nicht.
Und ja, sah so rückblickend.
Ist das eigentlich schon der Moment, wo die Zeitreiseagenten hätten wissen können, was eigentlich los ist, wie wenig in Stein gemeißelt ist? Denn die kommen da an, um mit denen zu reden und die laufen die Treppe hoch. Die Zeitreiseagenten hätten eigentlich wissen müssen, dass diese erste Kontaktaufnahme erfolglos ist. Dass die versuchen, mit ihnen zu reden, aber wir müssen unbedingt mit ihnen reden, laufen sie doch nicht weg. Also entweder wussten sie, dass sie das sagen werden und sagen es halt, weil es nicht anders gehen kann,
weil sie es das erste Mal so gemacht haben.
Genau, so ist
da
die Regel.
Da holen sie ja erst den Bildschirm, um ihn gegenüberzustellen. Ne? Da entsteht erst der Droste-Effekt.
Genau, sie kommen eigentlich schon vor dem Droste-Effekt zu denen. Aber sie hätten in dem Moment wissen können, dass die Zukunft eben nicht in Stein gemeißelt ist, weil das, wofür sie gekommen sind, ihre Absicht, sich nicht erfüllt hat. Also die Absicht, mit denen zu reden und das zu verhindern. Sondern sie kommen dann erst ganz am Schluss nochmal in das Café zurück. Da ist schon ein Zeitparadoxon eigentlich vorhanden.
Ja. Als ich das erste Mal gesehen habe, dachte ich auch, nachdem Kato mit seiner Freundin da runterkam, von den Verbrechern, dass das jetzt plötzlich in ein ganz fieses Ende umschlägt. Ich dachte, die wären wirklich tot alle, als sie da lagen im Treppenhaus, weil die sahen ja wirklich die liegen ja nicht so, als wenn sie schlafen. Das sah ja auch ein bisschen gruselig aus, wie sie da liegen. Da dachte ich, jetzt wird das nach diesem lockeren Film richtig fies und seine Freunde sind alle tot.
Hätte jetzt wirklich durchaus ein ganz schlimmes Ende werden können. Das habe ich auch für einen Moment gedacht, ja, ja.
Ich dachte eigentlich, die sind einfach nur bewusstlos, irgendwie ausgenockt.
Ja. Nee, ich habe auch tatsächlich mit einem richtig dramatischen, tragischen Ende gerechnet, als ich zum ersten Mal gesehen habe, wie sie da im Treppenhaus auf die leblosen Körper ihrer Freunde treffen, dachte ich, oh Gott, jetzt wird schlimm, jetzt kommt ein richtig schlimmes, das ist ein sehr versöhnliches, freundliches Ende wird, damit habe ich nicht gerechnet, das hat mich dann auch überrascht und vor allem, ich hatte diese zwei Typen in den Trenchcoats auch schon vergessen gehabt, dass die nochmal auftauchen und dass das dann Zeitreisende aus der Zukunft wird, dass das dann Ganze nochmal so ein richtiges, so ein Science-Fiction-Ding wird, so ein klassisches Science-Fiction mit Strahlenpistolen. Die schießen ja auch Strahlen aus den Pistolen. Das ist der einzige CGI-Special-Effekt, glaube ich, in den ganzen Filmen, ist, wenn die aus diesen Pistolen diese Strahlen schießen. Das ist plötzlich, da plötzlich geht dann, wie Sebastian, liebe Grüße nach Lüdenscheid, sagen würde, der Film über Tische und Bänke. Da ist einfach nur, okay, jetzt das ist abgedreht. Aber auch das funktioniert, weil das ansonsten keine futuristischen Typen sind, die irgendwelche Brillen oder Helme tragen, sondern das sind einfach zwei Leute, zwei Typen in.
Und noch nicht mal eindrucksvolle Leute, die sind ja eher so strubbelige Haare und so ein bisschen irre, so ein bisschen.
Ziemlich normale, relativ unbeeindruckende Typen. Also das sind nicht die Men in Black, die da jetzt auftauchen, irgendwelche beeindruckende große Kerle mit dunklen Brillen oder so. Nein. Der eine von denen ist auch der in dem anderen Film der Manager des Hotels. Den sieht man da auch häufiger. Und das hat mich sehr gefreut, als ich River the Time Loop Hotel gesehen habe, weil der mir auch sehr gefallen hat. Der hat ein sehr ausdrucksstarkes Gesicht. Aus meiner Sicht als Zeichner ist das ein sehr interessantes Gesicht. Den habe ich mich dann in einem späteren Film gefreut, dass ich den ganzen Film über dieses tolle Gesicht mit dieser tollen Mimik sehen konnte. Und hier taucht er halt relativ am Schluss erst auf, macht aber auch sehr viel Spaß, ihm dazu zu schauen, weil er sehr viel in sein Schauspiel, in seine Rolle mit einbringt. Macht diese zwei Typen am Ende, drehen den Film echt nochmal auf, nochmal krempeln den nochmal um und es macht richtig Spaß.
Ja, und was sie gesagt haben, fand ich richtig cool. Sie sagt, die dürfen keinen von denen töten oder beschädigen oder sowas, weil sie alle für die Zukunft relevant sind. Nur die beiden Verbrecher da oben, die können wir entsorgen. Die haben keine Relevanz.
Stimmt, ja.
Schon hart. Sie sagten, glaube ich, sogar, die können wir entsorgen.
Ja, entsorgen, genau. Ist das Format. Gut, da spannend. Ist auch so ein bisschen eine Moral damit drin. Das sind ja Verbrecher, die können wir entsorgen. Ja.
Ich finde es spannend, dass Sie jetzt auch den Film, den Sie da ein paar Jahre später gedreht haben, erwähnt habt, weil das Ganze ja hier ursprünglich auch tatsächlich auf was beruht, was es schon ein paar Jahre vorher gab. Es gab so einen 11-minütigen Kurzfilm, wo auch diese Zeitreisemonitore vorgekommen sind und diese Idee wurde eben aufgegriffen. Einer der Produzenten des Films hatte diesen Kurzfilm ursprünglich gedreht und der Kinobesitzer, wo der Film dann Premiere hatte, natürlich während Covid noch mal ein bisschen besonders klein, ne? Also eh schon ein kleines Kino, aber dann wegen der Kontaktregeln noch mal wirklich mit sehr kleinem Publikum dann Premiere hatte, noch mal ein bisschen später. Die haben auch gar nicht lange gebraucht für die Produktion, ne? Also irgendwie im Februar haben sie gedreht, da hieß es, Covid wäre dann noch nicht so ein Thema gewesen, da konnten sie noch relativ gut drehen. Dann 7 Tage lang und dann hätte das eigentlich im April Premiere haben sollen schon, also 2 Monate später. Es wurde dann zwar auch im Interview gesagt, dass es sehr knapp war mit der Produktionszeit und man sich da wirklich beeilen musste, um Sound und so weiter noch hinzukriegen, aber wirklich sehr ambitioniert, ne? Und dann im Juni 2020 gab es eben die Premiere und dann wurde der Film im Jahr drauf auf Festivals ein großer Erfolg, ne? Wirklich Budget gehabt. Viele Preise, das auch, ja. Also auch finanziell ein mega Erfolg. Und da habe ich mich dann auch schon gefragt, okay, also vielleicht, um das vorher noch abzuschließen, also dieser Kinobesitzer, der damit wohl auch investiert war, der wollte gerne Science Fiction. Und dann hatte der eine Produzent eben diesen Kurzfilm schon gemacht. Dann haben sie diese Idee wieder aufgegriffen. Und nach diesem mega erfolgreichen im Film, den sie jetzt hier gedreht hatten, wo ja so viel Geld zusammengekommen ist. Ich hoffe natürlich, dass dann die ganzen Beteiligten von dem Geld auch einiges gesehen haben. Mhm. Also 25.000 Dollar hat das Ganze gekostet und 30 Millionen Dollar hat das Ganze eingespielt. Ja, Wahnsinn. Ich hoffe, dass sie da tatsächlich auch alle gut was von bekommen haben und das dann wahrscheinlich ja dann das nächste Projekt mit auch finanziert hat. Da bin ich wirklich gespannt, darüber dann auch so ein bisschen Hintergründe zu erfahren.
Das sieht auch aufwendiger aus.
Ja. Der Kurzfilm, war das mit den Zombies? One Cut of the Dead?
Nee, das ist
ein anderer Film. Das ist ja auch noch ein langer Film.
Ah, ja.
Genau, das ist ein anderer Film und das ist ein Freund des Regisseurs und das wird aber häufig sehr im gleichen Zusammenhang erwähnt und immer dann auch im Interview wurde gefragt, ob sie sich gegenseitig irgendwie beeinflusst hätten oder so oder ob das ein Vorbild war und er sagte, nee, eigentlich nicht, aber es ist halt auch so dieses Gleiche, diese One-Shot-Inszenierung, ne? Möglichst keine Schnitte zeigen und in Echtzeit da so durchgehen. Okay. Er sagt, das wäre aber unabhängig davon.
Ja, dann habe ich das dann damit irgendwie in Verbindung gebracht. Hast du denn zufällig den Titel von dem Kurzfilm?
Nee, leider nicht. Nee, das wurde aber, also habe ich mir jetzt nicht notiert, vielleicht wurde es erwähnt, müsste man dieses Interview nochmal gucken. Ja.
Wir können mal schauen, falls wir es rausfinden, schreiben wir es in die Shownotes.
Wenn nicht, ja, da habe ich auch nichts von gesehen.
Ja. Und dann während Covid, muss ich ja schon sagen, ne? Also ich meine, wir haben ja auch ganz viel 2020 gepodcastet und haben das sehr genossen, dass wir eine Möglichkeit hatten, uns irgendwie noch zu sehen und einen Austausch zu haben und uns zu beschäftigen vor allem. Und dann ist natürlich diese Idee mit den Bildschirmen, ne? dass man sich selber dann auch mal sieht und begegnet in der Zukunft, passt natürlich in diese Zeit von Homeoffice und so weiter und Telearbeit ja total. Ja, spannend.
Ja, ich meine, allein, wo habe ich das neulich gesehen? Ich weiß gar nicht, in welchem Film oder Serie gab es eine Szene, in der, ich glaube, eine Polizistin Zeugen eines Mords interviewt und das Ganze eben auch direkt mit einer Kamera filmt. Und es war da, das war jetzt eher Zufall, aber da ist mir auch schon aufgefallen, der Zeitversatz zwischen dem Live-Bild, also dem, was die Person vor der Kamera gesagt hat, und diesen leichten Zeitversatz von einer Sekunde oder so auf dem Bildschirm. Das ist ja auch schon immer faszinierend. Dass es da immer einen leichten Versatz, auch wenn wir hier miteinander sprechen, gibt es immer einen leichten Versatz. Wenn ihr mir jetzt zum Beispiel später eure Tonspuren schicken werdet, die ihr lokal aufnehmt und ich die unter im Schnittprogramm unter die Tonspuren legt, die ich remote aufgenommen habe, dann ist das auch immer so ein Versatz von einer Sekunde ungefähr, den ich immer erstmal anpassen muss. Und im Bild ist das natürlich auch ein interessanter Effekt, der jetzt für mich einfach gerade ganz gut diesen Film persönlich ergänzt hat. Weil ich dachte, oh, was für ein Zufall. Es hat auch schön gepasst.
Bei mir ist die Verschiebung noch etwas größer. Darum habe ich dir meine Spur schon vor 2 Stunden geschickt.
Ach so, ja. Okay. Ich schaue mal nach, ob ich die schon bekommen habe. Ich habe vor 2 Stunden leider nicht in meinen E-Mail-Postfach geschaut. Ist ja auch diese schöne Stelle, wo Aya dem Osaka aus der Zukunft oder der Aya aus der Vergangenheit sagt, schick doch Osaka aus der Zukunft ein Sticker aufs Handy. Mhm. Und der kommt und sie sagt dann, so, jetzt schau doch mal nach, du müsstest vor 2 Minuten den Sticker auf dem Handy bekommen haben. Er schaut nach, ja, tatsächlich vor 2 Minuten. Und in dem Moment schickt die andere dann aber erst den Sticker ab, eine Sekunde später. Ja. Auch schön. Das sind tolle Zeitabläufe. Da merkt man erstmal, wie exakt und genau diese Dreharbeiten waren. Das habt ihr vorhin schon gesagt, wie unglaublich detailliert und auf detailgetreu und wie gut das koordiniert gewesen sein muss. Das kann man sich... Das muss man sich wirklich erstmal vorstellen, wie genau die gearbeitet haben. Und das alles in 7 Tagen, da muss ja nicht nur das Drehbuch genau gepasst haben, da muss die Koordination ja auch enorm gewesen sein. Also sowas kriegst du in, es ist ein Film, der relativ einfach aussieht, aber unglaublich kompliziert und komplex zu drehen gewesen sein muss.
Besonders am Ende nachher, ja.
Ja.
Und das Drehbuch war auch schwer zu lesen. Man hat das ja gesehen, da waren nur chinesische Schriftzeichen, japanische.
Aber auch wie das aufgebaut war, ne? Also das war wirklich, die haben ja dann zusammen im Making-of, sieht man das, erstmal 3 Tage tatsächlich sich im Café nachts getroffen, um alles zu koordinieren, um zu proben, um die Zeit zu stoppen beim Table-Read und das alles zu koordinieren. Und teilweise dann eben die Schauspieler dann auch gesagt haben, ich habe keine Ahnung. Sagt einfach, wann ich was sagen soll. Ich verstehe es nicht. Also irgendwie.
Ja, in dem Drehbuch so. In dem Drehbuch waren das so rote Pfeile von oben nach unten und Verweise und hier was eingekreist und da wieder zurück.
Ja, Wahnsinn. Und der Regisseur hat selbst eben auch die Kamera geführt und er meinte, er ist halt einer aus dieser Theatergruppe und er kann die Leute am besten einschätzen. Er weiß genau, wie die jetzt gleich sich bewegen und reagieren. Und dass er da jetzt einfach so zwischen reinspringen kann und ganz nah filmen, also auch eben wieder so wahrscheinlich eben so der kulturelle Hintergrund, ne, so der Habitus und wie man sich zueinander positioniert, auch tatsächlich im Raum und so. Also zu sagen, ich kann das, glaube ich, ganz gut, den Leuten auch so nahe zu kommen. Und ich weiß genau, wie das gleich abläuft, aber letzten Endes dann zu sagen, eigentlich war es doch ein bisschen zu doll, ne? Regie führen und währenddessen auch zu filmen, ist schon ein bisschen krass gewesen, aber
schwierig.
Ja, stelle ich mir auch wirklich anstrengend vor.
Ja.
Das finde ich eh immer wieder faszinierend, wenn man Filme sieht, wo der Regisseur oder Regisseurin auch selber mit Schauspielen. Da muss es dann immer noch einen zweiten Regisseur geben. Anders geht sowas gar nicht. Weil du musst ja vom Set aus Regieanweisungen quasi geben, während gedreht wird. Wenn du dann
auch noch die Kamera führst, ja.
Genau, ganz genau. Wahnsinn. Aber,
vielleicht kann man ja auch das Ende der Welt sehen, wenn man weit genug nach hinten guckt, hat er da einige gesagt.
Genau, genau. Und dann halten sie das Poster hin, wo tatsächlich, also da hat dann Kato in seinem Café ein Poster, wo man eine zerstörte Stadt an sich zieht, wahrscheinlich von irgendeinem Krieg. Und das halten sie dann mal eben juxmäßig in die Kamera, um den anderen zu zeigen, hey, hahaha, reingelegt, sie halten es juxmäßig in die Kamera, zumindest ist es das, was die aus der Vergangenheit sehen. Die sehen dieses Bild von der zerstörten Stadt, oh mein Gott, die Welt ist zerstört. Und dann zieht Kato, der das Bild gehalten hat, weg, schaut aber ziemlich ernst, das fällt mir in dem Moment nicht auf, weil er immer ernst ist. Und dann springen die anderen ins Bild und sagen, haha, reingelegt, reingelegt. Später in der Geschichte ist es so, dass Kato da eigentlich schon keine Lust mehr sagt, ich gehe jetzt nach oben und sage, nein, nein, du musst mitmachen, denn du warst im Bild. Also sie sind wieder mal damit beschäftigt, die Zukunft so zu rekonstruieren, wie sie in der Vergangenheit gesehen haben, damit die Regel erfüllt wird, damit die Zeitreiseregeln erfüllt werden. Wenn man darüber nachdenkt, dreht sich einem das Gehirn rum, was die alles berücksichtigt.
Ich liebe ja solche
haben.
Filme mit Zeitreisen, Verwirrung, aber die meisten Zeitreisefilme haben diese Verwirrung nur 2-3 Mal im Film irgendwo und die sind dann ganz spannend, aber hier hast du das halt alle 2 Minuten und darum ist das durchgehend interessant, wenn man sowas gerne sehen mag.
Mhm. Absolut. Was ich noch sagen wollte, und ich glaube, so langsam kommen wir wahrscheinlich zum Ende hin.
Wir sind schon länger als der Film auf jeden Fall.
Ich denke, das haben wir in etwa geschafft. Ich mochte dieses Café sehr gerne. Das ist ja, Café und Japan passt ja erstmal nicht so richtig zusammen. Es ist wirklich ein Café. Also sie schenken da Kaffee aus. Kaffee ist in Japan eine relativ neue Sache. Und dieses Café ist zum Teil traditionell mit niedrigen Tischen, an denen man auf dem Boden kniet. Aber da ist der Boden dann auch durch eine Stufe erhöht, wie das dann in Japan so übrig ist. Das ist die Stufe, wo man die Schuhe auszieht, bevor man sie betritt. Das ist wie in der Wohnung. Wenn es diese Stufe gibt in Häusern, dann zieht man davor die Schuhe aus, um die Wohnung dann in Socken zu betreten. Und dann sind aber auch normale, für uns normale westliche Tische mit westlichen Stühlen. Das ist also ein Café, das modernes, europäisches, amerikanisches Ambiente mit traditionellen japanischen verbindet. Meine Schwester, die eine Zeit lang in Japan war, hat mal erlebt, sie hat mal so einen Coffeeshop erlebt, das in ein, zwei Stockwerke weiter oben in der Wohnung des Betreibers war, wo es nichts weiter gab, als auf einem Herd drei von diesen Glasglocken-Kaffeemaschinen. Ihr kennt die vielleicht noch. Man hat so eine untere Glaskugel gehabt. Da war das Wasser drin. Das ist, hat man
auf den Herd gestellt. Wenn das so hochgesaugt wird.
Dann ist das nach oben in die obere Glaskugel gestiegen.
Hat sich
da mit dem Kaffeepulver vermischt und ist irgendwann wieder runter. Und das muss so ein Spektakel gewesen sein. Allein für dieses Spektakel sind die Leute in sein Café gekommen, um das zu sehen. Das war der Anreiz. Das war auch alles, was es gab. Sonst gab es dann nur so ein paar kleine Tische, wo man dann den Kaffee trinken konnte. Sie hat gemeint, das war ein totaler Publikumsmagnet, diese drei Kaffeemaschinen, die wir selber noch kannten, weil wir die in den 80ern selber so eine hatten.
Ja, ich hatte auch so eine. Da hat man dann mit 4, 5 Leuten drumherum gesessen und gewartet, bis das Wasser raufgesaugt wird und alle dann, oh, ist das cool.
In Japan muss das tatsächlich
so gewesen sein. Möchte denn jemand auf einen Tee, bei mir war es eine Teemaschine, nee, ich möchte keinen Tee, also ich wollte nur gucken.
Ja, krass. Ja, und also das passt natürlich auch voll zu diesem Low-Budget-Projekt, ne? Dass das tatsächlich das Café ist, wo diese Theatergruppe üblicherweise zusammen hingeht. Also das, die sind einfach StammkundInnen gewesen. Und dann hat der Betreiber gesagt, na klar, nachts könnt ihr jetzt hier 10 Tage lang euch verlustieren. Und dann wurde das ja so ein erfolgreicher Film. Ich kann mir gut vorstellen, dass der da auch gut BesucherInnen bekommen hat jetzt im Nachgang. Ja, ne? Dass Leute nach Kyoto fahren und dieses Café aufsuchen.
Ja, übrigens, Kyoto scheint ist auch im anderen Film, in dem nächsten Film dann auch, der Drehort allerdings nicht Kyoto-Stadt, sondern Kyoto am Rand von Kyoto auf dem Land. Also das scheint deren Homebase zu sein.
Genau. Ja.
Sehr schön. Ja, ich finde japanische Filme spannend, wenn ich dadurch auch ein bisschen was über das japanische Leben entdecke, den japanischen Alltag. Und deswegen mag ich den Film hier so. Das ist einfach japanischer Alltag. Das mag ich an ganz vielen Godzilla-Filmen. Da finde ich, gerade an den alten aus den 60ern, finde ich häufig die ganze Drumherum-Geschichte viel interessanter, als wenn dann am Ende des Films die Monster auftreten und sich kloppen. Da schlafe ich regelmäßig ein, wenn das passiert, weil dann auf einmal keine Handlung mehr ist. Und aber davor kriege ich ein bisschen was erzählt, wie war Japan in den 60ern? Oder wenn ich Miyazaki-Filme anschaue, also Studio Ghibli-Filme, dann mag ich die Szenen, die im häuslichen Umfeld spielen oder eben irgendwo in der Stadt oder so. Das finde ich dann auch gleichermaßen spannend wie die fantastischen Szenen bei Studio Ghibli-Filme. Ist es der ganze Film, der toll ist, aber das ist immer das, was mich einfach so reizt. Ah, wie zum Beispiel bei Spirited Away, Chihiros Reise ins Zauberland.
Zauberland.
Sieht man am Anfang die Familie auf der Autobahn fahren. Und das hat mich so fasziniert, diese japanische Autobahn mit den Abfahrten, die so ganz anders, so ganz, einfach nur so ein bisschen anders sind als bei uns und dadurch ganz anders wirken. Und das ist es hier eben, die Wohnung von Kato ist für mich keine Wohnung. Das ist nicht mal eine Abstellkammer, die wirkt wie aus Plastik. Die Straße vorm Haus, es ist alles vertraut und doch ähnlich. Mir ist zum Beispiel gestern aufgefallen, dass fast alle Autos, die da entlangfahren, weiß sind. Die haben keine Farben. Dann ist mir aufgefallen, nee, das sind auch noch ein paar schwarze oder dunkle Autos, aber die meisten sind weiße Autos. Einfach diese kleinen Unterschiede. Vielleicht ist es ein Zufall gewesen. Das muss überhaupt nicht stimmen, dass in Japan vornehmlich weiße Autos gekauft werden. Das ist, aber es gibt so ein schönes Japan-Bild für mich, das mit jedem Film und jeder Serie, die ich sehe, so ein bisschen wächst. Irgendwann muss ich auch mal nach Japan kommen. Ich habe es bislang leider noch nicht geschafft und auch eher unwahrscheinlich, dass ich das nochmal in Angriff
nehme. Wir haben es geplant für übernächstes Jahr.
Ach, schön. Da wünsche ich euch echt viel Spaß dabei. Es muss toll sein. Ich habe leider die Gelegenheit verpasst, als meine Schwester in Japan studiert hat. Meine Geschwister haben sie besucht und ich, Blödel, bin Die müssen zu dritt in einem Apartment gewohnt haben, das für eine Person schon zu klein war. Wie die es geschafft haben, da zu schlafen zu dritt, es gab keinen Platz, dass die sich zu dritt nebeneinander irgendwo hätten hinlegen können, nicht ins Bett, nicht auf den Fußboden. Und sie haben es trotzdem geschafft, meine drei Geschwister da
kuschelig
zu leben. Mit dem vierten wäre es wirklich ein Problem gewesen. Keine Ahnung, wo ich mich dann hätte zum Schlafen hätte, aufs Klo hätte setzen müssen oder so. Ach ja, Japan. Ja. Habt ihr noch irgendwas?
Nee, ich habe eigentlich. Nee, das Einzige, was ich hier noch stehen habe, ist, dass es so gut wie keine Musik in dem Film gab. Das ist nicht so wichtig. Nur einmal, als sie zu den Verbrechern raufgegangen waren, haben sie so ein bisschen Spannung aufgebaut mit einer Musik, aber sonst gibt es in dem Film eigentlich so gut wie keine Filmmusik.
Ja, sie hat dezent eingesetzt, die Musik, die wenige. Ist mir auch aufgefallen, aber sie wirkt dann auch in dem Moment, wo man sie auch wirklich nur ganz dezent im Hintergrund hört, unterstreicht das die Spannung, weil er ja gerade unterwegs ist, seine Freundin zu retten. Das stimmt, ist mir auch aufgefallen. Ja. Ja gut, dann würde ich sagen, war's das. Ich habe jetzt auch kein neues Feedback. Entschuldigung. Höre ich Briefe, irgendwas. So viel Luft im Bauch.
Ich finde es nur einfach eine schöne Botschaft. So. Also ich sehe den Film so, dass uns gesagt wird, dass die Zukunft eben nicht vorherbestimmt ist und wir die Gegenwart genießen und leben sollen und Entscheidungen für das Hier und Jetzt treffen. Ja. Das finde ich sehr schön.
Ja, tatsächlich. Ja. Der Film hat eine Botschaft. Wir können ein Resümee ziehen. Das finde ich ganz gut. Und das ist ein Film,
bei dem wir fanden den, glaube ich, auch alles. Man hat, glaube ich, auch mitbekommen, dass wir den Film sehr gemocht haben.
Ja. Ja, und es ist ein Film, der es einem erstmal ein bisschen schwierig macht, weil der ungewöhnlich wirkt. Also, nach unseren Sehgewohnheiten ist das ein Film, auf den man sich wirklich erstmal einlassen muss. Und es kann durchaus passieren, dass man in den ersten Minuten auch abgeschreckt ist davon. Weil dieses Schauspiel und diese Settings und alles und die Kameraführung, alles das ist auch gegen den Strich gebürstet nach dem, was wir sonst üblicherweise heutzutage in allen Streaming-Plattformen zu sehen bekommen. Gerade wenn es neuere Produktionen sind, Produktionen auch aus der Zeit, das ist sehr ungewöhnlich. Und es lohnt sich wirklich, da bleib zu bleiben. Entschuldigung.
Bleib frei
zu bleiben. Mann! Also, ja. Ich kann mich da nur anschließen. Ich habe das auch sehr genossen. Ich glaube, sonst hätte ich ihn ja auch gar nicht vorgeschlagen, den Film. Nee. Gut, dann würde ich jetzt an der Stelle sagen, das war's. Vielen Dank euch beiden, dass ihr mit mir diesen schönen Film angeschaut und besprochen habt.
Danke auch.
Bitte.
Vielen Dank. Ja, sehr gerne.
Vielen Dank, liebe Zuhörer, fürs Zuhören. Das habt ihr auch hervorragend gemacht. Das macht ihr immer gut. Kriege ich von hier aus mit, in der Zukunft. Denn wenn ihr diesen Podcast hört, dann ist das euer Portal in die Vergangenheit. Denn ihr kriegt dann mit, was wir in der Vergangenheit hier gemacht und gesagt und aufgenommen habt. So ist das. Ihr habt jetzt also eure eigene Zeitreise gerade hinter euch gebracht. Denkt mal drüber nach. Und wenn ihr lang genug drüber nachgedacht habt, dann könnt ihr uns die Ergebnisse eurer Gedanken auch mitteilen. Hier auf data-sein-hals.de könnt ihr Kommentare hinterlassen. Ihr könnt besser keine E-Mail schreiben. Das ist immer noch ein technisches Problem, das ich noch nicht in den Griff bekommen habe, wie ich das Mail-Formular wieder zum Laufen bringe. Und das klappt alles nicht so richtig, leider. Aber auf Blue Sky könnt ihr Kommentare schreiben und auf Facebook. Und ansonsten freue ich mich natürlich auch über Postkarten. Da habe ich gerade keine, die ich vorlesen kann, aber es kamen auch welche schon an. Oder frage mich noch eine? Nee, die habe ich, die vom Gardasee habe ich neulich schon vorgelesen. Ja. In dem Sinne, die Adresse für die Postkarten findet ihr im Impressum. In dem Sinne verabschieden wir uns. Was sagt man nochmal auf Japanisch?
Tschüss.
Sayonara, glaube ich.
Sagen die nicht?
Ich weiß es nicht.
Frag mich nicht.
Meine japanischen Kenntnisse sind eigentlich schon mit desne. Und so ist das also. Es heißt wirklich so, ach so, Das, ne, das, so ist das. Das ist das. Und ne heißt ne. Finde ich toll.
Kann man gut behalten.
Kann man gut behalten. Wenn ich Filme im japanischen Original mit Untertiteln schaue, sind das immer auch die Stellen, die ich dann tatsächlich erkenne, weil das sehr, sehr oft gesagt wird. Das ist eine sehr häufige, also, ah, dieses Aha, so ist das also. Das kommt in Japan sehr häufig zu hören.
Allerdings.
Nur ob Sayonara jetzt wirklich, doch ich glaube Sayonara heißt auf Wiedersehen, kann das stimmen?
Ja, ich glaube schon.
Sag mir jetzt einfach mal so.
Hoffen wir mal.
Sayonara, macht's gut. Tschüss.
Tschüss. Ja,
tschüss.
Betonung war total falsch. Das heißt so des ne. Aber ich betone,
müssen wir halt, alles nochmal machen.
Alles nochmal. Ich betone halt, meine Aussprache im Japanischen ist halt genauso gut wie im Englischen oder im Französischen. Nur, dass ich noch weniger Japanisch kann als Französisch.
Ich habe keine Aussprache im Japanischen.
Die musst du dann noch lernen, bis du nach Japan kommst.
Nee. Ich spreche einfach nicht.
Ich fand so toll, diese Gesten, als der sich am Anfang gegenseitig begrüßt. Ich weiß nicht, was er sagt, für Hallo, die Handgeste. Das ist diese Handkante nach vorne halten. Nicht irgendwie winken wie bei uns Handfläche, sondern die Handkante. Toll, oder?
Ja.
Das muss man. Das, Frank, das musst du hinkriegen. Die Handkante.
Oh, bei mir sieht das aus, als wenn ich ihn schlagen will.
Ja, wahrscheinlich. Ne? Wer weiß schon.
Ja, aber generell die Gesten, ne? Da würde ich gerne auch noch mehr drüber erfahren, muss ich mich mal versuchen, ein bisschen irgendwie einzulesen. Das ist, weil zum Beispiel hier diese, die Hände über dem Kopf, ne? Dieses, den Kreis, den man da quasi um seinen Kopf formt, das ist ja eine Geste, die kennt man ja aus Anime und aus Memes und so weiter.
Ja.
Aber so richtig drin bin ich da natürlich nicht. Das ist sehr spannend, ja.
Das habe ich mich allerdings auch gefragt, ob das, was das für eine Bedeutung hat eigentlich. Wahrscheinlich was Zuversichtliches, Zustimmendes oder ja oder irgend sowas oder Erfolg oder so.
Ja, also ich habe so das Gefühl, dass wir klatschen würden oder so oder uns, ja.
Ja, das ist möglich. Ich muss mal meine Schwester fragen, ob die das noch weiß. Das könnte sein, dass die da, es ist halt auch ewig her, dass die da in Japan war. Also die sind auch ganz viele Sachen mit Erinnerung verblasst. Aber die hat auch so diese Sachen mit den Regeln, da hat die auch die verrücktesten Geschichten parat gehabt. Dieses was in Japan einfach gemacht wird, egal wie abwegig es ist, weil die Regel das so verlangt. Und meine Schwester dann sagt, ja, aber wieso machst du das? Wieso wird das hier gemacht? Das macht doch keinen Sinn. Und sie dann vollkommen entgeisterte Blicke geerntet haben. Wie kannst du das auch nur annehmen, dass man das nicht machen kann? So verlangt das doch die Regel. So ist er. Und wir Deutschen sind dann als Regelgehorsam verschrien.
Ich glaube, was diese Gesten betrifft.
Ja, kulturelle Konventionen kann man schwer nach Sinn fragen, ne? Die sind einfach gewachsen und ja.
Eine Produktion des Podcast Imperiums.